NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Gebetspfeife habe, die eben auch den heiligen Salbei als Bündel darum gewickelt hat, die Adlerfedern als Zeichen, da gibt es eine Verbindung zu dem Göttlichen, was wir nicht sehen. Wenn ich diese Pfeife benutze, dann singe ich schon beim Stopfen das heilige Lied und dann mache ich mir bewusst, ich bete jetzt mit denen, die hier sind und mit allen Lebewesen und das sind eine Menge. Kohola lechele chuo, kohola lechele chuo, kohola lechele chuo, ahe, he chanunki, nitunkashi la wani yang uktero, ahe, chanun pa moji u haido take chi miksu yao pahio, ahe. Die häufigste Formel, das ist ein Einstieg, das ist eine Bestärkung, das ist ein Mini-Gebet wie das Vaterunser, die lautet Homitakyo Yassin. Homitakyo Yassin heißt übersetzt aus dem Lakota, alles und alle sind mir verwandt.
Und mit diesen Worten und Tönen betreten wir ein weiteres Reich der Schöpfungsmythen. Das eben war Dietmar Foerst. Er ist Adoptivsohn einer Dakota-Familie, pensionierter Lehrer. Er hat Theologie, Geschichte und Religionswissenschaften studiert und sich gemeinsam mit Dietrich Steinwede mit unterschiedlichen Schöpfungsmythen der Menschheit befasst und etliche aus aller Welt in einem Buch zusammengetragen.
Und er hat uns den Gebrauch der Ritualpfeife erklärt, die man stets benutzt, um die Schöpfung und daher auch die Schöpfungsmythen zu ehren. Und um diese geht es heute, um die Schöpfungserzählungen Nordamerikas. Und da begegnen wir auch den Völkern der Irokesen, der Lakota und der Sioux in unserem Podcast Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Und dazu begrüßen Sie und euch Bita Schaffinier
und Martina Kote. Heute tauchen wir also ein in eine Welt, die viele Menschen von Kindesbeinen an fasziniert hat. Früher las man die Geschichten von Karl May und träumte sich in den sogenannten Wilden Westen. An den Geschichten des sächsischen Schriftstellers hat sich in den letzten Jahren allerdings eine kontroverse Debatte entzündet. Der Vorwurf, er zeichne ein hyperromantisches, kolonialistisch und gar rassistisch gefärbtes Bild.
Nach den Büchern kamen die Filme und das Filmgenre des Westerns hat die Sehnsucht nach einer vermeintlich ursprünglichen Welt noch verstärkt. Aber mit der Realität hatte das meist nichts zu tun.
Diese nämlich bedeutete für die indigenen Völker Nordamerikas Entrechtung, Vertreibung, Unterdrückung der ursprünglichen Kultur und um die Geschichten, die man sich vom Ursprung der Welt und der Menschen erzählte, geht es uns in dieser Folge.
Auf dem amerikanischen Kontinent wurden die alten Geschichten, die Erzählungen über die Götter, unterdrückt.
Und nicht nur, dass die Menschen in Reservaten leben mussten und müssen. Jahrzehntelang wurden die Kinder der Indigenen auch in Internate gebracht. Ihnen wurden die Haare kurz geschnitten. Sie mussten eine neue Sprache, Englisch, lernen. Kurzum, man hat versucht, mit aller Macht diese Verbindung zur eigenen Geschichte, zur indigenen Geschichte zu kappen.
Das wurde nicht nur in den heutigen Vereinigten Staaten von Amerika so betrieben, sondern auch in Kanada. Zumal die heutige Grenze für die oft nomadisch lebenden Cree oder Lakota keine Rolle spielte.
Dazu an dieser Stelle noch eine kurze Begriffserklärung. Also die Forschenden, mit denen wir für diese Sendung gesprochen haben, verwenden immer wieder und immer noch den Begriff Indianer. Oder sie sprechen von den unterschiedlichen Volksgruppen wie Sioux, Dakota, Hopi etc. Die Meinungen bei dem Wort Indianer gehen auseinander. Es gibt auch Forschende, die bewusst von Native Americans oder First Nations sprechen. Aber Bita, wir waren gerade bei dem Bild, das sich vor allem der Westen von dieser Lebensweise der indigenen Völker Nordamerikas gemacht hat.
Gerade als die Sioux, die Cree, die Dakota immer weniger wurden und in den Reservaten ihrer ursprünglichen Lebensweise beraubt wurden, entstand zum Beispiel in der Literatur eines Karl May jenes Bild von den naturverbundenen, selbstbestimmten, edlen und weisen Völkern, das im deutlichen Gegensatz zu der oft sehr schwierigen Lebenslage der Indigenen in den Reservaten stand.
Und die Geschichte dahinter hat uns Manuel Minrath erzählt. Er ist Historiker und lehrt in der Schweiz an der Pädagogischen Hochschule in Luzern. Außerdem hat er sich viele Jahre lang mit der Geschichte der kanadischen Cree und deren Missionierung befasst.
Das hat vor allem auch mit dem Siedlerkolonialismus zu tun. Ich finde diese Form des Kolonialismus die aggressivste und totalitärste, weil wenn die Siedler kommen, dann wollen sie das Land. Die interessieren sich gar nicht groß für die Indigenen. Sie wollen das Land. Und dann werden die Indigenen langsam mal weggeschoben, immer weiter weggeschoben, weiter weggeschoben. Und irgendeinmal fehlt der Raum. Und das Land wird komplett beschnitten. Und dann sucht man eine Unterschicht, die man dann eben in die eigene Gesellschaft integrieren kann. Aber eben nicht als das andere, sondern es wird zum eigenen gemacht und wird in die unterste gesellschaftliche Schicht eingeschmolzen. Das ist der Plan der Kolonialisatoren.
Diejenigen, die nach und nach das Land der indigenen Stämme einnahmen, hatten auch die Bestrebung, das Christentum zu verankern. Auch das geschah nicht selten mit Druck und Zwang. Zur Geschichte der Mission gehört aber auch, dass die Missionare oft die Ersten waren, die die mündlich überlieferten Mythen und Erzählungen der Indigenen und so eben auch die Schöpfungsgeschichten hörten und sie nicht selten aufschrieben. Das sind mitunter die ersten schriftlichen Quellen.
Ja, das sagt auch Raul Schrott, der österreichische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, hat sich in den vergangenen Jahren auf die Spur der Sterne begeben und den Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit geschrieben.
Ich war ganz erstaunt, dass erstens die Missionare das mit einer Objektivität aufgezeichnet haben, dass diese Quellen wirklich brauchbar sind, auch in einem modernen Sinn, also nichts von der Abschätzigkeit da. Und das gilt selbst für den Raum, wo die christlichen Missionare wie die Spanier in den Anden oder in Mittelamerika wirklich alles kaputt gemacht haben, was sie kaputt machen konnten. Aber der Kolonialismus hat in dem Fall eine positive Funktion gehabt, nämlich er hat orale Traditionen schriftlich fixiert, die sonst mittlerweile völlig verloren gegangen wären. Da gibt es wirklich tolle Arbeiten, bei denen man also keine imperialistische westliche Arroganz vorwerfen kann, sondern ganz im Gegenteil großes Interesse. Und das hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Das eine liegt daran, erste würde ich mal sagen, wer als Missionar dorthin geht, wo es gefährlich ist und wo noch Urwald ist, das ist entweder ein Fanatiker oder ein cooler Mensch, der sich also wirklich für die Welt und für die anderen Leute interessiert. Das zweite Argument hat damit zu tun, und das ist eigentlich ganz einsichtig, die meisten Priester, Missionare, und viele davon waren ja Jesuiten, die sowieso immer kluge Köpfe waren, die haben sich gesagt, ja gut, uns hat der Herrgott sozusagen alles in der Bibel, Altes Testament eröffnet. Was hat er denn den anderen erzählt?
Auf der anderen Seite aber wollten die Missionare vor allem eines, missionieren. Und das, so sagt es der Historiker Manuel Minrath, bedeutete, dass die indigene Kultur quasi von zwei Seiten angegriffen wurde.
Die Missionare hatten dann einen ganz anderen Ansatz, aber die gingen dann eben Hand in Hand, weil die versuchten dann, die sogenannten Seelen zu retten. Und die hatten nur eine einzige Wahrheit. Hier im nördlichen Europa, also jenseits der Alpen, war der Papst. Und der war unfehlbar und an dem hat man sich dann eben orientiert. Und diese Radikalität, dass eben nur dieses eine Weltbild, diese eine Weltanschauung Gültigkeit besitzt, die hat man versucht eben dann auch zu übertragen, im Sinne, man macht ja jetzt auch etwas Gutes und die kommen ja dann eben auch in dieses Jenseits, in diesen Himmel. Und da haben sich dann eben koloniale Fantasien und Praktiken gepaart mit religiösem Eifer. Und das hat eben zu diesem furchtbaren kulturellen Genozid geführt. Weil einerseits für die Kolonisatoren stand ja nicht unbedingt der Glaube dann im Vordergrund, sondern denen ging es um das Land, um kapitalistische Gewinnmaximierung, Bodenschätze und so weiter. Und für die Missionare, die brauchten ja auch Land für ihre Kirchen, für ihre Klöster, wie auch immer, und für die Residential und Boarding Schools. Aber die versuchten dann, die Menschen wenigstens noch zu retten, während die Kolonisatoren da mit Waffen und Gewehren da reingingen. Und ich glaube, dieser Mix eigentlich zwischen totalem Anspruch der Welt, also was dann schon diese imperialistische Züge trägt, und diesem geht hin und lehret alle Völker-Prinzip, das nur den einen Gott kennt, das zusammen hat eben zu dieser Tragödie geführt.
Auch Dietmar Fürst hat sich während vieler Aufenthalte in den USA über diese Ambivalenz des Vernichtungswillens einerseits und der Verehrung andererseits Gedanken gemacht.
Diese Naturverbundenheit entstammt einer Zeit, in der auch den Indianern im Westen des Kontinents in Nordamerika ihr Leben in der Natur gewaltsam weggenommen wurde. Und das war so 1850 bis 1870, als dann Ende der 70er Jahre die Letzten einfach gezwungen wurden, ihr ergebt euch jetzt und ihr lebt jetzt hier und zwar auf unsere Weise. Da schlug das Bild um von den Rothäuten, denen man nicht über den Weg traut, das war die gängige englische Ausdrucksweise, zu den Noble Savages, zu den edlen Wilden, die es leider nicht mehr lange geben wird. Und schaut mal, wie naturverbunden die gelebt haben. Also das ist ja nicht nur Ironie, das ist ja Zynismus. Also das ist schon schwer zu verdauen, finde ich.
Dennoch haben die unterschiedlichen Volksstämme nicht aufgegeben und sind, wie Dietmar Fürst erzählt, vor Gericht gegangen.
Und dann hat man ja vom Aussterben der roten Rasse geredet, in der Indianerpolitik in Kanada und den USA, bis in die 1930er. Und dann haben übrigens die ersten indianischen Anwälte, europäisch-amerikanischer Bildungsweg, die haben vor Gericht ausgefochten und eingefordert und bestätigt gekriegt, dieses Land gehört uns wenigstens für immer, dieser kleine Rest. Wir dürfen unsere Sprache wieder sprechen. In der Folge übrigens, wir dürfen eigene Schulen betreiben. Das hat dann noch wieder eine Generation gedauert. Und wir dürfen unsere alten Traditionen wieder durchführen. Einige Nationalparks haben heute gesperrte Bereiche, weil es altes, traditionell heiliges Land des eingeborenen Volkes ist, was da lebt.
So vielfältig wie die Lebensbereiche der Sioux, der Hopi, der Lakota, Dakota oder Cree waren, so vielfältig waren deshalb auch ihre Schöpfungsgeschichten und Deutungen von der Entstehung der Welt. Da gibt es die Spinnenfrau, die gut und böse sein kann.
Ja, und da gibt es den Trickster Coyote, der listig ist und manchmal auch hinterlistig. Und das ist interessant, kein eindimensionaler Charakter. Er ist gut, er ist weniger gut, aber auch er kann Dinge entstehen lassen, kann also die Schöpfung beeinflussen.
Coyote ist über ganz Nordamerika bekannt und verbreitet. In manchen Kulturen um die großen Seen ist es The Old Rabbit statt Coyote. Aber er hat dieselbe Rolle, das ist der Trickster. Und das sind so Mythen, die gibt es in Nordamerika. Die müssen sehr populär gewesen sein, quer über den Kontinent, denn da sind ganz viele von gesammelt worden. Aber Coyote hat auch manchmal dieses, er erschafft wirklich was, mitunter aus Versehen. Und dann entstehen Dinge neu, wo er selber staunt. Und die Spinnenfrau, das ist ja die Zweigesichtige. Das ist eine Prärie-Tradition, wie guter Zwilling, gute Gedanken, böser Zwilling, böse Gedanken.
Und dann ist da noch die Erzählung von Turtle Island, von der Schildkröteninsel. Das ist eine der bekanntesten Schöpfungsgeschichten im nordamerikanischen Raum und Dietmar Fürst hat sie uns erzählt.
Also Also, die Irokesen erzählen sich, dass in der ganz alten Zeit, bevor es die Welt gab, die wir heute kennen, im Himmel zu einem Streit kam. Wobei auch der Himmel nicht der ist, den wir heute sehen. Die Himmelsfrau, die dort mit ihrem Mann lebte, und zwar ganz in der Nähe eines riesengroßen, starken Baumes, der seine Wurzeln bis tief unter diese Himmelswelt streckte, diese Himmelsfrau war schwanger geworden. In den meisten Varianten dieses Mythos heißt es, dass der Ehemann zornig wurde. Woher willst du schwanger geworden sein? Untreue, Betrug. Es gibt eine andere Variante, da träumt die Himmelsfrau in dem Moment, wo sie gewahr wird, sie ist schwanger. Also sie kriegt quasi eine Traumvision, dass sie diesen Baum fällen müsse und dann nach unten gehen. Aus welchem Grund auch immer, genau das passiert. Dieser Baum wird gefällt. Die Wurzeln werden rausgenommen, aber jetzt fällt die Frau plötzlich, weil sie keinen Halt mehr hat. Da ist ein Riesenloch. Und im Fallen, um sich festzuhalten, greift sie noch nach ein paar Samenkörnern, die dort auf dem Himmelsboden liegen. Sie fällt hinab, aber es gab ja noch keine Erde. Unten gab es nur die Urwasser. Und in den Urwassern schwammen die Urahnen der Wasservögel und der anderen Lebewesen, die im Wasser leben. Und dann schauen die nach oben und sagen, ui, ups, da kommt jemand. Und in der einen Variante sind es Gänse, in der anderen sind es Schwäne. Sie starten ganz schnell nach oben und versuchen, diese fallende Frau aufzufangen, denn die ist verloren sonst. Das gelingt ihnen auch, aber die Frau ist zu schwer, als dass sie sie lange tragen könnten. In der Zeit, wo das geschieht, halten unten all die anderen Tiere, die im Wasser leben, halten Rat und sagen, was tun wir denn jetzt? Ja, wir müssen irgendwie, müssen wir was mitten in dem Wasser, was Festes kriegen. Gute Idee. Alle tauchen der Reihe nach unten in das Urmeer, aber es gelingt ihnen nicht, irgendwas Festes hochzuholen. Bis die Bisamratte sagt, ich könnte es auch versuchen. Du, gerade du, ja, die taucht nach unten und es gelingt ihr so eine Pfote voll Schlamm, ein bisschen griffig. Ui, naja, was machen wir jetzt damit? Wie kriegen wir da was Festes draus? Die halten nicht mehr lange durch da oben. In dem Moment kommt eine tiefe Stimme und sagt, legt es einfach auf meinen Rücken. Und das ist die große Schildkröte, the Great Turtle, die von unten hochgekommen war. Die haben ja auch nicht lange Zeit zu überlegen. Die legen diesen kleinen Schlammplacken auf den Rücken und sehen zu, wie er plötzlich wächst. Der wächst und wächst und wächst, bis genug weiches, aber doch auch festes Material da ist. Und die Vögel können die Himmelsfrau dort absetzen. Und das, sozusagen erste Zwischenüberschrift des Mythos, der noch weiter und weiter geht. Und das ist die Erde, auf der wir heute stehen. Das ist dieser Kontinent. Im Englischen wird dann immer formuliert, This is the earth on Turtle's back.
Dietmar Fürst hat uns ja gerade den Beginn des Mythos von Turtle Island erzählt. Er selbst ist mit diesen Erzählungen in Berührung gekommen, als er in den USA war und in den Schwitzhütten, einer Art rituellen Sauna, diese Geschichten gehört hat.
Ja, und bei einer dieser Reisen ist er dann auch adoptiert worden.
Dieser Deutsche ist jetzt zum zweiten Mal für etliche Wochen hier. Wir haben den kennengelernt, ne? Klammer auf, der ist in Ordnung, Klammer zu. Der war auch schon mit in unseren Schwitzzeremonien. Hört mal, der soll hier nicht so heimatlos rumlaufen. Und dann sagte die alte Dame, die dann von dem Punkt an meine adoptierte Mutter war, damals schon Ende 70, wenn du einverstanden bist, ich habe 8 Kinder, die noch leben, sie hatte 3, die verstorben waren, du bist Nummer 9. Du wirst dann unser Jüngster. Moment, wir waren an einer Autofahrt, wo sie mir das offerierte. Und dann gehörst du dazu. Aber hör mal, wir brauchen ja dann noch einen indianischen Namen für dich. Und eine heilige Pfeife brauchst du auch noch. Die heilige Pfeife bekam ich dann von einem meiner älteren Brüder. Die war von ihm in einem Sonnentanz. Das ist die ganz große sommerliche Zeremonie, wo sich früher und auch heute wieder im Grunde die Stammesgemeinschaft trifft, die da ihre Heimat hat. Also das war schon ein tolles Geschenk. So passierte das. Und dann gab es eine Pfeifenzeremonie und dann fragt meine alte Ma, die mit religiösen Riten aus der Tradition gar nie etwas zu tun hatte. Es waren erst die Kinder, die das wieder entdeckten, sondern die überzeugte Lutheranerin war, würde man sagen. Die fragte dann ihre Söhne, wie geht denn das mit der Pfeife beten? Ihr wisst ja, ich bin Nichtraucher. Ja, das muss jetzt aber so sein. Und dann haben wir das gemacht, haben gebetet, gesungen. Dann gehörte ich dazu und hörte sie plötzlich husten und sagte zu ihrem Ältesten, das habe ich jetzt wegen dem Chaske gemacht, ne? Ich habe verstanden, das musste, aber das war das erste und das letzte Mal, dass ihr mich zum Rauchen gekriegt habt.
Die Mythen der unterschiedlichen indigenen Volksstämme auf dem nordamerikanischen Kontinent waren einerseits weit verbreitet, aber sie wurden auch je nach Umgebung immer wieder abgewandelt.
Und es gab sowohl sesshafte als auch umherziehende Kulturen und die jeweilige Lebensform hatte auch Einfluss auf die Vorstellungen vom Ursprung.
Man muss sich das ja so vorstellen, diese Kulturen waren ständig auch in Transformation. Also da im 17. Jahrhundert die Pferde gekommen sind, konnten die Lakota dann die Great Plains besiedeln. Und da haben sich dann auch die spirituellen Ansichten wieder verändert, weil die Spiritualität ist immer sehr, sehr stark mit dem Land verbunden. Und daher gab es dann auch neue, ich sage jetzt mal, Praktiken, neue Rituale.
Das sagt der Schweizer Historiker Manuel Menrath. Und auch die christlichen Missionare hatten natürlich einen Einfluss auf die Veränderungen in den unterschiedlichen Erzählungen. Aber, so Menrath, die ursprünglichen Geschichten, die schimmern immer noch durch.
Die waren ja nicht schriftlich, diese Kulturen. Ging eben durch die Missionierung verloren oder Begriffe wie zum Beispiel Wakantanka, was eigentlich das große Geheimnis bedeutet, also eine alles durchströmende und animierende Kraft. Diese Begriffe wurden dann in der Missionierung eigentlich zu personifizierter Gottheit, also Creator, der Schöpfer. Und da hat sich schon etwas verschoben, würde ich mal sagen. Aber auf der anderen Seite waren die indigenen Weltanschauungen immer sehr inklusiv. Also im Gegensatz zum Christentum, das eben alles andere ausschloss, vor allem im 19. Jahrhundert. Und daher sind die auch heute sehr, sehr wichtig, aber halt in angepasster Form. Also die waren auch ständig im Wandel, weil ich denke, gerade die oralen Traditionen haben ja die Möglichkeit, immer wieder schnell und flexibel auf neue Umstände einzutreten. Das macht die Schriftlichkeit ja eben nicht. Wenn man sich an den Koran oder an die Bibel sehr stark festhält, klar, das kann man auch wieder interpretieren, aber es steht schwarz auf weiß. Während die oralen Traditionen haben da eine größere Möglichkeit des Spielraums. Und jetzt haben wir vor allem so gewisse Elders in der Lakota-Gesellschaft, zum Beispiel Luther Standing Bear oder Nicholas Black Elk, die waren ja noch in der, sag ich mal, vorkolonialen Welt. Also es gab zwar schon die Beziehungen, aber sie waren noch eigentlich in Freiheit oder kannten noch Leute, die in Freiheit lebten. Und die konnten dann aber auch lesen und schreiben und haben die alten Geschichten aufgeschrieben. Und durch das konnte sich das auch in die heutige Zeit transponieren.
Zu diesem in die heutige Zeit transponieren könnte auch die durchaus moderne Ambivalenz mancher mythischer Figuren passen. Da gibt es ja selten nur schwarz oder weiß.
Ja, es gibt ja die Figuren, die wir schon erwähnt haben, also die Spinnenfrau zum Beispiel oder auch den Trickster Coyote, aber auch die Fortsetzung der Himmelsfrau. Das war ja erst der erste Teil der Geschichte, den Dietmar Förster uns erzählt hat. Diese Fortsetzung ist nicht einfach nur friedlich und idyllisch, wie Dietmar Förster weiß.
Zunächst gebiert diese schwangere Himmelsfrau eine Tochter, das ist die Erdmutter oder die große Mutter. Und die bekommt 3 Töchter und die beiden Zwillinge. Und die 3 Töchter heißen Mais, Bohnen und Kürbis. Und natürlich sind daraus die Pflanzen, von denen wir leben, entstanden. Mit den beiden Zwillingen hat es ja was ganz Spannendes und auch Brutales auf sich. Die streiten sich schon im Mutterleib. Es gibt eine Variante dieses Mythos, da stirbt die Erdmutter, die große Mutter, bei der Geburt dieser Kinder, weil die sich im Geburtskanal gegenseitig prügeln. Gute Gedanken, so heißt der eine, und böse Gedanken. Und herauskommt, Stück für Stück für Stück erzählt, das ist der Grund, weswegen keine Rose ohne Dornen ist. Wir haben nicht nur unsere gute Seite, sondern wir können alle auch boshaft sein. Nicht da ist der Gute und da ist der Böse. Wir Menschen sind eben nicht schwarz oder weiß. Und das kommt aus dieser Schöpfung heraus. Deswegen gibt's Kriege. Und der große Wunsch der Erdmutter war, dass der Zwilling gute Gedanken sich durchsetzt. Da steckt also auch ein Auftrag drin. Sonst können wir nämlich nicht miteinander leben. Das ist aber auch die Begründung dafür, dass es Regeln geben muss. Wenn du keine Regeln hast, dann kommen immer wieder die bösen Gedanken und gewinnen die Oberhand. Und an der Stelle sieht man, das ist Auftrag. Da kommen wir her. Und das geht nicht darum, dass es da einen Gott gibt, der nur gut ist und einen Teufel, der nur böse ist. Sondern das steckt beides in uns drin. Welcome to the human world.
Dietmar Foerst ist nicht nur Religionswissenschaftler und Historiker, er hat auch Theologie studiert.
Und deshalb wollten wir von ihm wissen, ob er denn versucht hat, die nordamerikanischen Schöpfungsmythen mit seiner eigenen Religion in Einklang zu bringen.
Wenn man in einer evangelisch-lutherischen Tradition aufgewachsen ist, wie ich, dann sind die Erfahrungen und die Eindrücke, die ich dort mit der indianischen Tradition kennenlernen durfte, sind eine unglaublich wertvolle Ergänzung und Erweiterung. Also, das ist für mich keine theologische Frage, sondern eine menschliche Frage. Ich lerne Menschen kennen, die auf eine andere Weise, manchmal ähnlich und manchmal dann doch nicht nur im Detail unterschiedlich, die Welt für sich wahrnehmen, in ihren Mythen erklärt bekommen. Ich habe aus Kindheitstagen schon allerdings diese Einstellung mitgekriegt, warum soll etwas, was ich bis jetzt nicht kenne und ganz anders ist als das, was ich kenne, warum soll das abwegig sein? Das hat mich vieles beeindruckt, weil ich gemerkt habe, da stecken Weisheiten drin, die kenne ich so jedenfalls aus der verbreiteten Theologie nicht.
Soweit Dietmar Foerst. Der Theologe und Historiker hat sich viele Jahrzehnte mit den Schöpfungsmythen der Menschheit und vor allem der nordamerikanischen Ureinwohner beschäftigt.
Wir wollen zum Ende der Sendung nochmal einen Eindruck einer weiteren Schöpfungsgeschichte bekommen, und zwar in Gedichtform.
Und dazu noch musikalisch, denn der Schweizer Historiker Manuel Menrath hat zur Vorstellung seines Buches Unter dem Nordlicht, kanadische Indianer erzählen von ihrem Land, Gedichte des Cree-Chiefs Mike Metatawabin vertont. Und wir wollen einen kleinen Ausschnitt dieser besonderen Buchvorstellung hören. Das alles fand während der Corona-Pandemie statt, daher auch im Freien, in der Schweizer Stadt Chur im Jahr 2020.
Wadjie, das heisst guten Abend miteinander, das ist in der Sprache der Cree-Indianer im Norden.
Zunächst begrüßt Manuel Menrath die Anwesenden in der Sprache der Cree und erzählt dann auf Schweizerdeutsch von seiner Recherche und wie es zu dieser musikalischen Umsetzung der Gedichte kam.
Beim ersten Licht gebar Oma Mama, die Mutter Erde, die Geisterwesen der Welt. Ihr Erstgeborener ist der mächtige Binasi, der Donnervogel. Er beschützt die anderen Landtiere vor Genaibik, der geheimnisvollen und zerstörerischen Meeresschlange. Das zweite Geschöpf, dem Oma Mama Leben schenkte, ist Oma Maki, der Frosch. Er besitzt Zauberkräfte und kümmert sich darum, dass die Insekten auf der Erde nicht überhand nehmen.
Ein kleiner Eindruck der vertonten Gedichte des Cree-Chiefs Metatawabin war das von und mit dem Schweizer Historiker Manuel Menrath. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal. Immer mehr Mythen tragen wir zusammen und sie alle beinhalten ja Aspekte, die zumindest in meiner Sichtweise noch heute gültig und bemerkenswert erscheinen. Und das war eben unser heutiger Einblick in die Schöpfungserzählungen in Nordamerika.
Wir werden auch noch nach Südamerika schauen und sind gespannt, welche Heldinnen und Helden, welche Erzählungen uns dort erwarten.
Und diesen Podcast findet ihr unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe. Und das alles gibt's natürlich auch bei ARD Sounds.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik. Und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Martina Kothe.
Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.